Von Gott, unserem Vater und unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Amen. Herzlichen Dank für die erneute Einladung. Das war natürlich nicht planbar, dass an diesem Tag das Licht uns so erfreut, wo es über das Licht gehen soll, aber da freuen wir uns dann ganz besonders. Lebt als Kinder des Lichts ist das Predigtthema. Ich lese nicht nochmal den ganzen Text vor, aber vielleicht die ersten vier Verse, denn die bilden den Schwerpunkt. So folgt nun Gottes Beispiel als die geliebten Kinder und lebt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer, Gott zu einem lieblichen Geruch. Von Unzucht aber, jeglicher Art von Unreinheit oder Habsucht soll bei euch nicht einmal die Rede sein, wie es sich für die Heiligen gehört. Und auch schändliche, närrische, lose Reden stehen euch nicht an, sondern vielmehr Danksagung. Liebe Brüder und Schwestern, die apostolischen Briefe sind im Kreuzeszeichen geschrieben. Das Kreuz ist für mich nicht nur ein Marterinstrument, sondern zeigt die doppelte Richtung an, in der sich unser Leben als Christ zu bewegen hat. Und wenn Gott Gnade schenkt, ja auch bewegt. Die Vertikale zieht uns nach oben und die Horizontale zieht uns zum anderen hin. Das ist das Kreuzessymbol unseres Lebens. Und da hat man dann gar keine Zeit und keine Lust mehr, so viel über sich nachzudenken und zu grübeln. Das ist ja das Schicksal vieler Menschen, die pendeln hin und her zwischen Selbstbeweihräucherung und Selbstbemitleidung. Und wir werden erlöst von uns selber, wenn uns diese zwei Bewegungen ergreifen, nach oben und zum Nächsten. Die können wir uns nicht selber vermitteln, aber der Herr, der kriegt das hin. Und warum sage ich das? Weil die Briefe im Kreuzeszeichen geschrieben sind. Und wer die Apostelbriefe etwas näher kennt, der hat es vielleicht schon längst festgestellt, dass im ersten Teil immer der Glaube gefördert wird und im zweiten Teil zur Liebe ermahnt wird. Da haben wir wieder diese zwei Richtungen. Und im Epheserbrief ist das natürlich ganz besonders deutlich. In Epheser 4, so ermahne ich euch nun, der Gefangene im Herrn, dass ihr eurer Berufung würdig lebt. Da kommt also der Begriff Ermahnung schon richtig deutlich vor als Überschrift. Ja, mit den Ermahnungen ist das so eine Sache. Man getraut sich oft nicht, den anderen liebevoll zu ermahnen. Und man schmiert sich Honig um den Mund und begnügt sich oft mit Allerweltsfloskeln. Aber Paulus ermahnt. Und der biblische Begriff von ermahnen, parakaleo, ist eigentlich ganz klasse. Parakaleo heißt herbeirufen. Herbeirufen, ja wohin denn? Zu Christus. Biblische Ermahnung ruft zu Christus. Und was das Schöne ist, was wir in unserem Wort ermahnen leider überhaupt nicht haben, im biblischen Begriff Parakaleo ist auch der Trost mit drin. Trost und Ermahnung ist eigentlich ein und dasselbe. Kann man sich gar nicht richtig vorstellen. Aber so ist es doch. In jedem Trost soll ein Stück Ermahnung sein. Und in jeder Ermahnung soll ein Stückchen Trost sein. Ein Schlüsselerlebnis will ich mal an dieser Stelle erzählen aus meinem Leben, wie ich mal ermahnt wurde und gleichzeitig getröstet. Werde ich nie vergessen. Als junger Vikar dort in Mittelfranken, in Erlangen, wo ich mein Vikariat hatte, hatte ich viel Freiheit. Mein Mentor, der ließ mir da ganze Freiheit, den Gottesdienst zu gestalten, das Gemeindeleben in diesem kleinen Ort Büchenbach, so nach meinem Dafürhalten zu gestalten. Na, ich habe da natürlich viele Fehler gemacht und im Gottesdienst habe ich herumexperimentiert, zum Beispiel mit freien Gebetsgemeinschaften. Das war ja ein Knüller für die Landeskirche. Ja, aber es kamen immer mehr Leute, nur die Leute der eigenen Gemeinde, die blieben immer weiter weg. Und ein älterer Mann kam, der setzte sich immer vorne hin auf die erste Reihe und der schrieb meine Predigten mit. Und jetzt dachte ich mir, ist ja nicht schlecht, es beginnt ja ein neues Kapitel der bayerischen Kirchengeschichte mit dir. Jetzt kommen die Leute schon und schreiben deine Predigten mit. Ja, so stilisiert man sich dann so hoch. Naja, ein paar Wochen später treffe ich den vor der Theologischen Fakultät in Erlangen, das weiß ich noch ganz genau. Und er kommt auf mich zu und ich begrüße ihn. Schön, dass ich Sie jetzt mal auch persönlich ein Stück kennenlernen kann. Sie kommen ja seit einiger Zeit und nehmen an unseren Gottesdiensten da in Büchenbach teil, schreiben immer viel mit. Was sagt er? Dr. Koch hieß der. Da sagt der liebe Bruder Koch, ja, Herr Koch-Lovius, wissen Sie, das mache ich seit einiger Zeit. Ich besuche die Vikare hier in unserem Umfeld und ich schreibe mir immer die ganzen Schwachstellen der Predigten mit. Und dann suche ich eine Gelegenheit, mit den lieben jungen Brüdern darüber zu reden. Und er hatte bei mir immer viel mitgeschrieben. Und da habe ich erst mal ein bisschen entgeistert geguckt, denn ich dachte, jetzt kommt die große Lobesrede. Ganz im Gegenteil. Aber er hat es so liebevoll und so kenntnisreich gemacht, dass ich dieser halben Stunde mehr verdanke für meinen ganzen Predigtdienst als dem ganzen homiletischen Seminar, was ja jeder dann an der Uni absolvieren muss. Ermahnung, Trost, zwei Seiten einer Medaille. Wollen wir uns das vielleicht etwas stärker angewöhnen, dass wir auch auf Menschen zugehen mit einem liebevollen Trost und einer liebevollen Ermahnung? Wir sind ja, meine Frau und ich, seit vielen Jahren in der Ehearbeit tätig und immer wieder hören wir und stellen fest, es gehen Ehen kaputt und die Nachbarschaft weiß es nicht oder ahnt es vielleicht und keiner kommt auf die Idee, mal zu denen hinzugehen. Und ein Wort des Trostes, der Ermahnung, der Ermutigung zu sprechen. Schade, ganz schade, wie viel wird versäumt, weil Christen an der falschen Stelle schweigsam sind. Nun gehen wir zurück in den Text. In Epheser 4, 5 und 6, da haben wir also den ermahnenden Teil. Und wenn man sich diese drei Kapitel näher anguckt, dann stellt man fest, ja, die sind nochmal strukturiert. Zunächst bekommen die Gemeindeleiter, das sind die Berufenen, die Ermahnung, dann die ganze Gemeinde und dann die sogenannten Hausstände, also Ehe, Familie, berufliches Umfeld, sehr gut durchdacht. Ich liebe den Epheserbrief, ganz klasse gemacht. Und unser Abschnitt hier, Epheser 5, der ist genommen aus den Ermahnungen für die ganze Gemeinde, also das Richtige für uns hier heute Vormittag. Und unmittelbar voraus Epheser 4 am Ende, da geht es ja um den Garderobenwechsel. Also zieht aus den alten Menschen und zieht an den neuen Menschen. Zieht euch neue Klamotten an. Ich habe übrigens heute auch einen absolut neuen Anzug an. Muss ich dir nochmal richtig vorführen. Heute zum ersten Mal. Heute Morgen habe ich noch die ganzen Schnipsel abgeschnitten, die da noch dranhingen, weil ein Herrenbekleider bei uns in Walsrode zumacht. Und dann habe ich den Anzug um die Hälfte gekriegt. Das ist doch klasse. Wäre man doch dumm, wenn man das nicht macht. Also, das ist Epheser 4. Zieh an die neuen Klamotten, die Gott dir schenkt. Zieh aus die alten. Das ist natürlich geistlich gemeint. Da gibt es einiges auszuziehen an Lieblingssünden und an Charakterfehlern und an Erziehungsfehlern, die wir vielleicht noch lebenslang mit uns rumschleppen. Da gibt es immer wieder vieles auszuziehen, aber wir bleiben ja nicht nackt. Es gibt auch vieles anzuziehen. Wunderbar. Und hier ist die Rede davon, dass wir als Kinder des Lichts Glaube anzuziehen haben, Wahrhaftigkeit, Gerechtigkeit anzuziehen haben. Paulus ist natürlich hier viel konkreter. Der sagt zum Beispiel, Epheser 4 am Ende, wenn du geklaut hast, dann bitte jetzt aber anders. Jetzt arbeite doppelt und dreifach, dass du auch übrig hast, dem Bedürftigen was zu geben. Wenn du dich bisher mit Halblügen und Halbwahrheiten durchs Leben geschmuggelt hast, werde doch jetzt ein wahrhaftiger, ein wahrheitslebender Christenmensch. Wie das aussieht, werde ich dann gleich noch im Lauf der Predigt ein bisschen konkreter schildern. Also Garderobenwechsel. Als wir 1979 nach Krelingen kamen, das hatte Gero alles schon ganz lebhaft miterlebt, da war der erste bestimmende Eindruck unser Nachbar. Und der hieß Alwin Meyer. Ich weiß gar nicht, Gero, ob du dich an den Alwin noch erinnerst. Großer Pilz-Fan. Und dem sah man seine Biografie an. Der war ein Säufer gewesen, kam aus dem schlimmsten Milieu in Bremen, hat seine Frau im Suff kurz und klein geschlagen. Was muss diese Frau alles erduldet haben? Und dann ist er aufgrund einer Einladung mal in eine Evangelisation mit Pastor Kemner in Bremen gegangen und hat sich dort bekehrt. Wunder über Wunder. Und dann hat ihn Heinrich Kemner nach Krelingen geholt. Er war von Beruf Maurer, hat dort viel gemauert. Und bei dem konnte man das so richtig ablesen, abspüren. Was hat der für eine Veränderung durchgemacht? 79 sind wir dorthin. Das waren die letzten Lebensmonate seiner Frau. Die hatte Schüttellähmung. Vielleicht ausgelöst auch durch die brutalen Schläge, die er ihr verabreicht hat. Und das wurde so schlimm, wir konnten es jeden Tag beobachten. Die konnte überhaupt nichts mehr machen, konnte überhaupt nicht mehr sich regen. Alles musste dieser Mann für seine Frau machen. Und dann hat er sich so einen großen Rollstuhl, eigentlich so eine fahrbare Bahre besorgt. Und wir haben immer gesehen, wie liebevoll er seine Frau auf die Rollbare da gehoben hat, gestreichelt hat. Was ist mit dem Mann für eine Veränderung vor sich gegangen? Durch den Glauben. Der hat die alten Klamotten ausgezogen und die neuen angezogen. Ich habe ihn dann beerdigt. Ein Vorbild im Glauben. Also darum geht's. Wenn wir nun aufgefordert werden, als Kinder des Lichts zu leben. Und jetzt geht's ans Eingemachte. Ich liebe an Paulus, dass er konkret konkret spricht. Unzucht, weg damit. Habgier, weg damit. Miese, faule, schlechte Rede, weg damit. Unzucht. Jegliches Sexualleben außerhalb der Ehe. Muss man gar nicht nachdenken, was Unzucht ist. Steht 3. Mose 18, schwarz auf weiß. Jegliches Sexualleben außerhalb der Ehe, auch wenn Verlobte schon zusammenziehen. Unzucht in Gottes Augen. Lass es. Mach es anders. Wie das geschieht, werde ich gleich sagen. Habgier. Ein Leben, das nur noch sich orientiert an dem, was man alles noch erwerben will. In unserer engsten Verwandtschaft gab es ein Ehepaar, die leben beide nicht mehr. Ja, die haben so ein Leben gehabt und ein Leben geführt, wie andere Leute Biergläser oder Bierdeckel sammeln oder sonst was, so haben die Geld gesammelt. Ein Knüller habe ich bisher so noch nie erlebt, in unserer eigenen Verwandtschaft. Wollten 1 Million zusammenkriegen, haben sie leider nicht ganz geschafft, dann sind sie gestorben. Hatte natürlich auch was Gutes, wir haben einiges geerbt, auch nicht schlecht. Aber es war schon traurig, wenn einer sein ganzes Leben nur danach ausrichtet, möglichst noch mehr Besitz und Eigentum zusammenzuscheffeln. So was gibt's. Faules Geschwätz, aburteilende, spöttische, nur auf Gerüchten aufbauende Redeweise. Liebe Brüder und Schwestern, ach, da möchte man sich lieber den Mund zunähen, als dass wir uns weiter beteiligen an einer solchen Redeweise. Paulus sagt, legt es ab, zieht es aus. Ihr seid doch Kinder des Lichts im Glauben an Christus, ihr habt das doch gar nicht nötig. Ihr könnt doch jetzt auch in eine neue Redeweise einsteigen, das dem anderen sagen, was ihm hilft, was ihm ein Stück Mut, vielleicht auch ein Stück Ermahnung vermittelt. Wir können ja mit unserer Rede so viel erreichen, im Negativen und im Positiven. Das ist eine Kraft. Ein Wort hat eine Kraft. Sagenhaft. Das kommt daher, dass Gott ein redender Gott ist und dass wir zu seinen Ebenbildern erschaffen sind. Deswegen haben unsere Worte auch Kraft. Im Schlechten, im Guten. So, aber jetzt hatte ich gesagt, wollen wir noch ein bisschen nachdenken, wie solche Veränderungen denn auch praktisch aussehen können. Unzucht, Habgier, schlechte Rede. Wie komme ich davon los? Wie kann ich mich im praktischen Alltag bewähren als Christenmensch, als Kind des Lichts? Ich will ein Beispiel erzählen. Im Internet, weiß nicht, ob Sie das wissen, hat man ausgerechnet, geistern 400 Millionen pornografische Seiten durch die Welt. 400 Millionen. Nicht zu fassen. Und die werden natürlich konsumiert und behaften. Prägen die Seele, vorwiegend der Männer. Ich weiß noch, der erste Altner Jugendtag in Krelingen, da waren wir immer eingeteilt zur Seelsorge. Das war 80. Da kamen 2 Matrosenfrauen. Die wurden mir zugeteilt. Und bevor die redeten, haben die erst mal geweint. Ich sage, was haben sie denn? Und sie sagten, und da hätte ich fast schon mitweinen können, haben gesagt, wissen Sie was, wir sind verheiratet mit Hochseefischern, die immer ein paar Monate weg sind. Und die ziehen sich solche pornografischen Filme rein. Und so sehr wir uns auf unsere Männer freuen, dass sie wieder nach Hause kommen, so sehr sind wir von Ekel erfüllt, weil sie erst mal an uns alles ausprobieren, was sie da in der Pornografie neu gelernt haben. Furchtbar, die haben geweint. Das betrifft nicht nur Fischer. Ich habe mit zwei Predigern gesprochen vor einiger Zeit. Die sagen, Bruder Kochlovius, wir kommen von bestimmten Seiten nicht mehr los. Wir haben Angst, dass wir unsere Vollmacht verlieren. In der Predigt, in der Seelsorge. Wir haben schon gebetet, wir kriegen das Zeug nicht mehr los, was wir da in uns aufgenommen haben. Ich sage, da kommen sie auch nicht von alleine los. Da ist nur eine Chance durch das Blut Jesu Christi. Und das ist mein Beispiel. 1990 sind wir nach Düsseldorf gezogen, Haus gebaut. Und ich weiß noch die eine Nacht, ich habe ein Regal aufgebaut und in Düsseldorf waren wir plötzlich angekabelt. Krelingen, 3 Kilometer daneben, lebte noch fast im Mittelalter mit 3 Fernsehprogrammen. Und plötzlich spiele ich da so ein bisschen rum zur Abwechslung in der Nacht. Zieht sich eine Frau aus vor meinen Augen. Ich denke, das darf da wohl nicht wahr sein. Ich habe die Austaste nicht mehr gefunden. Und das ist mir noch ein paar Mal so gegangen. Und dann merke ich, Mensch, Meier, du wirst ja selber sexualisiert durch diesen Schund. Jetzt musst du den Absprung finden, aber schnell. Und da habe ich mich, und das war eine Sternstunde meines Lebens, erinnert an Hiob 31, Vers 1. Da sagt dieser Gottesmann, ich habe einen Bund mit meinen Augen geschlossen, dass ich keine Jungfrau mehr lüstern anblicke. Sagt dieser Gottesmann, der hatte auch seine Probleme. Und da habe ich gesagt, was Hiob kann, kann ich auch. In dieser Nacht habe ich mich hingekniet und habe den Herrn gebeten, Herr, nimm diese fehlgeleitete Sexualität wieder aus meiner Seele raus. Gib mir einen neuen Blick für meine Frau. Erneuere das ganze Intimleben. Und der Herr hat es geschenkt, das will ich nur als Zeugnis sagen, als Ermutigung für die Männer, die unter uns sind. Da muss man einen Bund schließen mit seinen Augen. Da kommt man alleine nicht wieder los. Und dann ist das echt Schnee von gestern. Unzucht. All das egoistische, letztlich ja doch egoistische Sexualleben, in dem die Welt befangen ist in allen möglichen Variationen. Leb als Kinder des Lichts. Da haben wir wahrlich in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft eine große Chance und Verantwortung. Wie kommen wir denn von der Habgier los? Paulus sagt hier, gewöhne dir Dankbarkeit an. Das ist eigentlich ein sehr merkwürdiger Rat. Gewöhne dir Dankbarkeit an. Seid dankbar Gott für alles, heißt es dann ein paar Verse später im Epheserbrief. Ich dachte früher, das ist vielleicht doch nicht so das richtige Gegenmittel. Denn ich weiß, was Habgier ist. Sehr wohl weiß ich das. Ich bin Einzelkind, ich habe viel geerbt. Ich kam nur an das Geld nicht ran, das war das Problem. Mein Vater ist in Leipzig gestorben, ich bin 60, noch von ihm selber nach West-Berlin gebracht worden. Die Eltern wollten nachkommen, zu lange gewartet, Berliner Mauer kam. Ja, und dann wurde unsere Familie auseinandergetrieben. War nicht so ganz einfach, diese ganze Phase. Dann haben wir uns öfters mal in Ungarn getroffen. Ja, und dann starb mein Vater und ich kam an das Geld nicht ran. Das ist eine Story, wenn ich jetzt Predigtzeit von 2 Stunden hätte, dann könnte ich das erzählen. Aber 1970 habe ich mich bei Billy Graham bei einer Evangelisation bekehren können zu Christus. Und das ging über die Jahre, dass ich diesem Erbgeld hinterher, wie soll ich sagen, lechzte. Wir haben eine Studentenehe geführt, also wir hätten das Geld gut gebrauchen können. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe meine Mutter an dieser Stelle beinahe ins Grab gebracht. Und dann, als ich das merkte, da war es bei mir endlich so weit. Da bin ich dann nach Hause gefahren, nach einem Treffen in Ost-Berlin, weiß ich noch, wie sie das Geld verflucht hat, im Auto neben mir sitzend. Und da hat es endlich geklingelt bei mir. Und ich habe mich zu Hause hingekniet und habe gesagt, hey Jesus, wenn ich jetzt meine Mutter noch ins Grab bringe, weil ich immer nur an dieses Erbgeld denke, Herr, vergib mir diese Habgier. Und da war ich schon Christ. Und habe ich gebetet. Das war ein richtiges Absage, ein richtiges Befreiungsgebet. Herr, ich übergebe dir alles Geld, was ich in meinem Leben jemals verdienen werde. Du sollst deine Regie darüber führen, aber mach mich frei von dieser Gier. Und der Herr hat es gesegnet. Also wer da hängt an dieser Stelle und auch noch dem Mammonsgeist dient, liebe Schwester, lieber Bruder, lass dich befreien. Du bist ein Kind des Lichts. Du musst daran nicht mehr festhalten. Trachte zuerst nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit, dann kriegst du alles sowieso. Du musst das nicht gierhaft festhalten wollen. Sei zufrieden, sei dankbar mit dem, was Gott dir schenkt. Und dann warte drauf, wie Gott auch an dieser Stelle segnet. Neulich hatte ich einen Dienst in Süddeutschland. Wir waren untergebracht bei einem Arzt-Ehepaar. Wir sprachen über Naturfotografie, das ist so seit ein paar Jahren mein Hobby. Und bei der Verabschiedung sagt er, Moment, ich habe noch was. Kommt er mit so einem Paket, ziemlich schwer, und sagt, ach, das will ich Ihnen noch schenken. Ich sage, was ist das denn? Darf ich da reingucken? Ich sage, na ja, klar, können Sie reingucken. Da schenkt er mir ein ganz teures Teleobjektiv. Ich sage, das darf doch wohl nicht wahr sein. Das kostet ja 800. Er sagt, ich brauche es nicht mehr. Viel Freude damit. Das fand ich so ein Knüller. Wenn du dankbar bist, dann kannst du auch loslassen. Dann kannst du deinen Zehnten geben. Ich hoffe, dass jeder schon seinen Zehnten gibt hier. Das ist so eine Befreiung. Gott lässt sich nicht lumpen. Wunderbar, wenn man von der Habgier los, frei wird, loskommt. Naja, und das Letzte, das sind die schändlichen Reden, die unwahrhaftigen Reden. Ich bin in der DDR aufgewachsen. Eigentlich bin ich dankbar für diese Zeit, denn ich bin neuralgisch geworden gegenüber jeglicher Ideologie. Wenn mir einer kommt mit hohlen Sprüchen, das merke ich nach 2-3 Minuten, dass da nichts dahinter ist. Ich will mal auch an dieser Stelle noch ein Beispiel erzählen, aber nicht von mir, sondern von Samuel Keller. Eins, was uns wahrscheinlich alle mehr oder minder selber betrifft. Der Samuel Keller war ja ein Evangelist in Russland, ist viel rumgekommen und schreibt in seinen Lebenserinnerungen. Einmal wurde er gerufen zu einem sterbenden Mann. Der lag in seinem Sterbezimmer und der Arzt war gerade da. Und der Samuel Keller kommt rein und sieht, dass es mit dem zu Ende geht. Und dann hört er, wie der Arzt ihm, ja, Schmeichelworte sagt, hoffnungsvolle Worte. Ja, neue Medizin, mein Lieber, werden wir morgen an dir ausprobieren. Und der Kranke guckte den schon ziemlich ungläubig an. Und der Samuel Keller steht daneben. Dann verabschiedet sich der Arzt. Und Samuel Keller geht ihm kurz nach und sagt, sagen Sie mal, wie lange hat er denn zu leben? Und da sagt der Arzt ihm, der wird den morgigen Tag nicht erleben. Da hatte der dem so eine riesen Unwahrheit noch erzählt zum Abschied. Samuel Keller geht zurück in das Krankenzimmer und der Kranke richtet sich mit letzter Kraft auf und sagt, Herr Pastor, sagen Sie mir die Wahrheit. Und Samuel Keller seufzt kurz auf und bittet Gott um eine wahrhaftige Rede. Und dann sagt er ihm die Wahrheit in Liebe. Und da fasst ihn der Kranke am Arm und sagt, ich bin sowas von dankbar. Bitte holen Sie meine Familie. Bleiben Sie da. Und dann holt er die Familie. Und dann schreibt er in seinen Lebenserinnerungen, so einen bewegenden Abschied hat er noch nie erlebt. Es konnte alles besprochen werden, alles geregelt werden und der Kranke konnte in Frieden sterben. Gott schenke auch uns Wahrhaftigkeit im Herzen. Wir müssen nicht alles sagen, das weiß ich auch. Aber an entscheidenden Nahtstellen des Lebens ist unser Lichtwesen gefragt, dass wir in Liebe die Wahrheit weitergeben. Ach, was ist das für eine Freude, wenn uns Leute die Wahrheit sagen. Neulich habe ich auch jemanden gesagt, eigentlich einen guten Freund, der hat mich etwas unsanft ermahnt. Ich sage, weißt du was? Ja. Ich danke dir, dass du mir das so sagst. Ist zwar nicht sehr schmeichelhaft, aber ich danke dir, denn das sind die besten Freunde, die auch unangenehme Dinge einem sagen. Also es ist doch durchaus möglich, dass wir hier einsteigen in ein neues Wesen, in einen neuen Anzug, in einen neuen geistlichen Anzug. Und sowohl in puncto Sexualität, als auch in puncto Geld und Besitzstreben, als auch in puncto Mund und Mundwerk einen neuen Anlauf machen und uns bewähren als Kinder des Lichts. Der Herr helfe uns dazu, er segne uns dazu und er mache diese ganze Gemeinde wirklich zu einer Stadt auf dem Berge, zu Licht und Salz. So wie die Verheißung ja lautet. Amen.